HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute zu Gast Günter Wallraff, Undercover Man. Günter Wallraff, das ist ja mehr, das ist ja fast ein Lebensthema. Ich habe ein Buch aus meinem Regal gefischt. Wir brauchen dich als Arbeiter in deutschen Industriebetrieben. H. Günter Wallraff mit einem Nachwort von Christian Geißler, Rütten und Löning, Verlag München, 1966. Da waren Sie noch gar nicht berühmt. Das war vor dem Türken Ali ganz unten. Erinnern Sie sich an Ihre ersten Arbeiten? Denn Sie haben ja ganz privat angefangen, wenn ich mich nicht irre, sogar noch vor Ihren Industriereportagen, nämlich als Kriegsdienstverweigerer, der damals zur Bundeswehr eingezogen worden ist und dann ein Tagebuch geschrieben und veröffentlicht hat.
Das wurde erst später veröffentlicht. Heinrich Böll hatte da sich für eingesetzt. Ich war als Kriegsdienstverweigerer bei der Bundeswehr 10 Monate festgehalten worden, hatte vorher schon experimentelle Lyrik veröffentlicht. Und da ist mir Hören und Sehen so richtig aufgegangen. Das war damals noch eine Armee von alten Nazis durchsetzt und muss sagen, da konnte man nur verweigern. Und mir wurde diese Verweigerung wiederum verweigert. Und als die merkten, ich führte Tagebuch, und um die Veröffentlichung zu verhindern oder zumindest zu diskriminieren, sollte ich unterschreiben, dass ich Veröffentlichung gegen die Bundeswehr unterlasse. Das war nach 10 Monaten, nachdem ich kein Gewehr genommen hatte, um dann wäre ich in Freiheit gekommen. Ich habe das aber wiederum abgelehnt und gesagt, ich habe da schon zu viel erlebt, lass mich hier ruhig hier. Ich werde das noch weiter beobachten. Und dann kam ich in die geschlossene psychiatrische Abteilung des Bundeswehrlazaretts zu Koblenz und wurde damit am Ehrentitel entlassen. Abnorme Persönlichkeit für Krieg und Frieden untauglich. Das war eigentlich die beste Voraussetzung, so eine Arbeit zu beginnen, wie sie sich dann entwickelte. Übrigens, heute hat das Bundeswehrmuseum in Dresden-Neustadt, von Liebeskind übrigens architektonisch sehr gelungen, da ein altes Kasernengelände als Keil reingesetzt. Die haben das selbstkritisch thematisiert. Dem habe ich die Akten freigegeben und da muss ich sagen, das ist eine Art Antikriegsmuseum draus geworden. Die Zeiten haben sich auch geändert. Aber mein erstes Buch war, wie gesagt, Wir brauchen dich. Das war damals die Parole, womit eine Werft Blum und Voss geworben hat, um Arbeit zu bekommen. Die fehlten nämlich und von daher haben sie damit angelockt. Und in dem Zusammenhang war kein Zufall vielleicht, dass meine erste Reportage am Fließband bei Focht war, wo mein Vater seine Gesundheit ruiniert hatte in der Lackhölle.
Günter Wallraff zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Jochen Hanschell hier im Gastgeber. Günter Wallraff, die erste Reportage heißt Am Fließband und Sie beziehen sich auch auf Ihren Vater. Die Reportage beginnt mit den Worten für Angestellte oder für Lohnempfänger, fragt das Fräulein vom Personalbüro am Telefon. Und die ganzen Mitarbeiter, die ganzen Angestellten wundern sich, dass dieser flüssig deutsch sprechende Deutsche ans Fließband will und nicht einen Bürojob. Und die sagen, sie werden da viel weniger verdienen, es wird hart für sie. Und sie sagen, ich will dahin, wo mein Vater angefangen hat. Waren Sie da angestellt als Günter Wallraff ohne Hans-Esser-Schnurrbart?
Naja, da kannte man mich noch nicht. Da konnte ich nur beim Namen. Das Auffällige war nur, dass jemand, der Gymnasium und so weiter besucht hatte, überhaupt so ans Fließband wollte, da war das abfällig. Da sind ja nur Ausländer, wurde mir da gesagt. Das waren damals hauptsächlich italienische Kollegen. Und da waren Arbeitskräfte noch rar.
Und diesen Artikel haben Sie über die Fließbandarbeit, in der Sie das sachlich klar, es klingt fast wie ein Bericht aus Werkkreis Literatur der Arbeitswelt, den es dann gab. Aber ich glaube, das war schon etwas später.
Die habe ich 20 Jahre später mitgegründet, ja.
Diese Beschreibung haben Sie dann in einem Artikel veröffentlicht und Sie beschreiben wiederum die Reaktion auf diese Veröffentlichung, denn Sie arbeiten dann immer noch dort.
Ja, Moment, ich wurde dann allerdings, als das bei der IG Metall herauskam, 2 Millionen Auflage, deren Mitgliederzeitschrift, da wurde ich gefeuert. Ja, und wie ich da gefeuert wurde, das war schon ganz charmant. Ich wurde da richtig, also bedroht von dem Zuständigen und auch mit Repressalien wurde mir angedroht bis zum Zusammenschlagen. Also das war schon heftig. Und das habe ich im Buch dann natürlich mit thematisiert.
Jetzt erklären Sie mir diesen Günter Wallraff von damals. Sie leben in einer Zeit, in der in den 60er Jahren die Empörung über den Missbrauch des Menschen durch Industrie, Unternehmen immer größer wird. Also lauter selbstbewusste, vielleicht auch narzisstische Studenten gründen Parteien und stellen sich in den Vordergrund und wollen die Revolution machen. Jetzt kommt dieser Günter Wallraff und macht sich unkenntlich, verleugnet sich, geht in ganz miese Beschäftigungsverhältnisse. Woher kommt diese Selbstverleugnung?
Das war ja alles noch vor der Studentenbewegung. Da war ich ja, was war es, 64 oder so. Ne? Und ich war kein Agitator, ich war ein Suchender. Und bin ich immer noch. Und in dem Zusammenhang war ich auf den Spuren auch meines Vaters, nicht nur. Ja, die ersten Orientierungen waren übrigens französische Arbeiterpriester, nicht? Die in den Fabriken aus einem urchristlichen Motiv den ganzen, ja, formalen, einschüchternden Katholizismus hinter sich lassen. Die wurden übrigens zum großen Teil aus der katholischen Kirche der damaligen dann ausgeschlossen. Und dann war es ein Buch, Junge Pfarrer berichten aus der Fabrik. Das war Stimme Verlag. Das waren protestantische Industriepfarrer, Studenten zum Teil, aber der Theologie. Und das waren auch eine Orientierung. Und ansonsten war ich, ja, wie nenne ich das, ideologisch nicht vorbereitet. Ja, ich habe mir das selbst alles erarbeitet im doppelten Sinne und dann auch eine Zugehörigkeit im weiteren Sinne entwickelt. Dann später, als die Studentenbewegung sich dann groß hervortat, ja, da habe ich die sicher mit inspiriert. Da gab es auch Kontakte über Rudi Dutschke, auch Cohn-Bendit und so weiter. Und dennoch, ich war nie jemand, der sich irgendwo einer Ideologie aus Recht keinem Dogma verschreiben wollte. Und dann war damals doch, man musste schon, ja, Marxist war die niederste Weihe und dann Leninismus und Trotzkismus und dann bis hin zu den Verirrungen Maoismus. Und wenn ich dann gefragt wurde in der linken, innerhalb der linken Auseinandersetzung, hör mal, Marxist bist du aber doch, dann habe ich mich verweigert und gesagt, um mich Marxist nennen zu dürfen, dafür habe ich den Marx nicht gründlich genug gelesen, nicht gründlich genug studiert. Ich hatte den sehr wohl gelesen und finde ihn heute wieder sehr aktuell, nicht als Lösung, aber als Orientierung. Und von daher gesehen war ich eigentlich immer ein Einzelgänger, Einzelkämpfer, aber mit wechselnden, inspirierenden Kontakten.
Günter Wallraff auch ein Spieler?
Ach, ich betreibe vieles auch spielerisch, das stimmt schon. Ja, sogar in meiner Jugend, da war ich Buchhändlerlehrling, da war ich sogar mal ein bisschen, ja, Spiel so, das ist übertrieben, aber ich glaubte, ein System entwickelt zu haben und fuhr immer mit dem Spielerbus vom Kölner Hauptbahnhof nach Schottfontein in Belgien, so einem Spielort, und habe da mein Lehrlingsgehalt immer eingesetzt. Und damals musste ich mir den Ausweis fälschen, weil mit 21 wurde man erst zugelassen. Und ich war ja damals 18 oder was. Und da habe ich, damals war es noch einfach, mit Tinte musste man das Bögchen 1942 aus der 2 mit Tint-Ex das Bögchen entfernen und eine Null draus machen. Damit war ich dann volljährig. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, die Bank ist letztlich immer der Gewinner und man stemmt sich mit Verdoppelung des Einsatzes dagegen. Manchmal sieht man neue Zusammenhänge, spielt dann an mehreren Tischen. Das war dann irgendwann für mich auch kein Reiz mehr. Ich habe das dann auch sein lassen und auch mein Leben lang nicht mehr in einer Spielsucht. Ich spiele gerne. Ich spiele mit meinen Kindern gerne. Ich spiele im Alltag. Ich bringe Menschen in Verlegenheit, indem ich sie irritiere, indem ich ihnen Sachen erzähle. Ich spiele im Großen, im Kleinen, in wichtigen Sachen, wo ich wirklich auch was, ja, mich selber einbringe und selber mein Leben auch riskiere. Da würde ich sagen, ich spiele für mein Leben gern und es kann auch vorkommen, in Ausnahmefällen, da auch schon mal bereit bin, mein Leben aufs Spiel zu setzen.
30 Jahre vor Günter Jauch wurden Sie Millionär. Wie hat dieses Spiel, es ist fast zynisch, das als Spiel zu bezeichnen, im Herbst 1985 erschien ganz unten. Da berichteten Sie als Türke Ali von Ihren Industrieerfahrungen. Sie waren da Leiharbeiter. Was haben Sie eigentlich als Türke Ali bei Thyssen machen müssen?
Also ich war auch früher schon Industriereportagen, war ich ein halbes Jahr auch schon als deutscher Arbeiter bei Thyssen, auch schon im Sinterstaub gearbeitet. Damals gab es noch Staubmasken und hier wurde uns über Menschenhändler, die an uns verdienten, sogar Staubmasken verwehrt, sogar Schutzhelme verwehrt. Und es kam vor, wenn ich auf Sicherheit bedacht, hatte ich mir dann irgendwann einen Schutzhelm gekauft. Und dann kommst du zur Arbeit, das ist mehrfach sogar geschehen, kommt der Vorarbeiter und sagt, hier, der deutsche Kollege hat, der Stammarbeiter hat seinen Schutzhelm vergessen. Du ihm deinen Schutzhelm geben. Ich sag, hab gekauft, gehört mir. Du ihm deinen Helm geben, sonst du entlassen auf der Stelle, nicht? Also, das war die Situation und wir wurden wirklich in die dichtesten Giftstäube geschickt, Cadmium drin, Blei drin, krebserregende Stoffe drin. Und da haben welche ihre Gesundheit ruiniert. Von den Kollegen, wo ich noch einen Überblick habe, das waren ungefähr 14 Kollegen und ich habe recherchiert, da leben noch zwei. Und die anderen sind nicht mal 60 Jahre alt geworden. Nicht? Das war gesundheitsruinierend. Allerdings, nachdem das Buch erschien, hat sich einiges geändert. Da wurde eine so große Öffentlichkeit, dass standen Schlange im Ruhrgebiet, um das Buch zu kaufen vor Buchhandlungen. Die Politik hat reagiert, es wurde ein Untersuchungsausschuss gegründet. Der damalige Arbeitssozialminister hat das zur Chefsache gemacht und es wurde ein mobiles Einsatzkommando auf die Beine gestellt, intern die Ali-Gruppe genannt, die dann den Konzernen Kontrollen regelmäßig abstatteten. Thyssen und auch Mannesmann mussten über 1 Million Bußgelder zahlen. Und fortan wurden auch die Arbeitszeiten, wir waren bis zu 16 Stunden in Doppelschichten im Einsatz, ja, das wurde reguliert und es wurden auch Staubmasken ausgegeben. 12 Sicherheitsingenieure mussten eingestellt werden, hatten ihre Einstellung zu verdanken. Und der heutige Arbeitsdirektor und Betriebsratsvorsitzende berufen sich heute noch auf das Buch und versuchen das Leiharbeiterunwesen ja zumindest zurückzudrängen. Und jetzt gibt's bei Thyssen auf deren Gelände eine große Veranstaltung, wo das alles nochmal zur Sprache kommt und dann auch Reiniger zu Wort kommen, denen auch noch übel mitgespielt wird, die aber auch aus anderen Betrieben stammen. Aber ich habe an den Tatorten immer Verbesserungen erreicht.
Günter Wallraff zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Wie hat das Buch ganz unten 4 Millionen Auflage?
Über 5 Millionen und über 38 Sprachen übersetzt bis jetzt. Zuletzt gab es noch eine aus Seoul, eine koreanische Ausgabe. Das wirkt immer noch fort.
Es kam im Herbst 1985 heraus. Wie hat es das Leben dieses Günter Wallraffs verändert? Wurden Sie danach Whisky-Tester und testeten weiche Lehnstühle?
Wieso? Verstehe ich nicht.
Ja, Sie hatten danach ein bequemes Leben. Sie hätten sich zurücklehnen
von
können.
Von wegen bequemes Leben. Da spricht einer, der seine Arbeit vom Schreibtisch her einschätzt. Nee, das ging erst mal richtig los. Die Hauptarbeit fängt dann erst an. Da gab es Kampagnen, da gab es Prozesse. Das fing an, dass McDonald's prozessierte. Da war, ich war ja als Bulettenbrater bei McDonald's. Und nachdem das Buch erschien, ist vielen gehörig der Appetit vergangen. Die hatten einen enormen Umsatzeinbruch. Da haben sich erstmal diesen Moderator, wie heißt der, Gottschalk, den haben sie sich als Werbeträger eingekauft, um die Kinderchen und die Jugendlichen wieder an dieses Hamburger Mampfen zu gewöhnen. Und die prozessierten dann, um das Buch auch zu verbieten. Und da musste ich mir was einfallen lassen. Ich habe Annoncen aufgegeben, weitere Zeugen gesucht. Und da hatte ich nachher ein paar Dutzend Zeugen. Ich hatte einen Bus organisiert, um die alle nach München zum Gericht zu fahren. Das haben die gemerkt und haben dann den Strafantrag zurückgezogen. So ist das Buch auch, was dieses Kapitel betrifft, unzensiert. Nur hat es zur Folge gehabt, dass eine Lizenzausgabe in den USA nicht zustande kam. Es war ein bekannter Verlag, die wollten aber, dass wir sie schadfrei stellten. Und in den USA sind Millionen Streitwerte in der Tagesordnung. Mein Verlag hat gesagt, in der Höhe, wie das Buch auch Auflagen macht. Und so ist das Paradox, dass das Buch in 38 Sprachen erschienen ist, aber ausgerechnet in den USA nicht. Hier war es denn so, dass eben auch Thyssen prozessierte. Das war ein langwieriger Prozess. Da habe ich meinen Arbeitskollegen zu verdanken, die nämlich sich nicht einschüchtern ließen, sondern vor Gericht Schlimmeres noch berichteten, dass auch das unzensiert erscheinen konnte, bis auf einen Nebensatz, wo nicht inhaltlich was geändert wurde, sondern nur etwas präzisiert werden musste. Und und dann der Menschenhändler wurde von der bayerischen Justiz hofiert und wurde da von denen in Stellung gebracht, um das Buch wegen Persönlichkeitsrechten verbieten zu lassen. Wurden Haussuchungen fanden bei mir statt, stellten das ganze Haus auf den Kopf. Ich habe das zum Anlass genommen, mit der Familie für 2 Jahre den Wohnsitz nach Amsterdam zu verlegen, um auch Informanten zu schützen. Und das war existenzbedrohend. Die hatten bereits 50.000 D-Mark damals Bußgeld verhängt und damit die Arbeit unmöglich gemacht. Und da muss ich mir was einfallen lassen. Und in dem Zusammenhang erfuhr ich, dass der Menschenhändler tönte, wenn er mal auspackte, das würde noch viel mehr Aufsehen erregen. Und da habe ich einen befreundeten Verleger gehabt und der hat sich mit Vogel in Verbindung gesetzt, gesagt, hören Sie, wenn das Buch tauglich ist, dann verlegen wir das auch. Es gibt nur ein kleines Problem. Wir wollen nicht, dass Autoren untereinander sich juristisch da zerfetzen. Wir haben den Böll verlegt, den Grass verlegt, unter anderem auch den Wallraff. Also Sie müssen schon vorher die Anzeige zurückziehen. Das war ein Persönlichkeitsdelikt. Und verlangte einen großen Vorschuss. Ich glaube 20.000 D-Mark damals. Die habe ich unterm Tisch bezahlt. Er ist bis zuletzt nicht gewusst, dass ich dahinter stand. Das Buch hätte der Verlag auch veröffentlicht, aber das war heiße Luft. Da war nichts Substanzielles drin. Aber so hatte ich diesen Prozess erledigt und konnte meine Arbeit auch ohne Verbot weiterführen. Ich hatte schon überlegt, mich notfalls adoptieren zu lassen, um unter anderem Namen dann auch legal weiter veröffentlichen zu können.
Sie haben später geschrieben, dass Ihre härteste Arbeit die bei der Bild-Zeitung war. Aber welche Musik spielen wir, bevor wir zu Hans Esser gingen, der, ich muss mich da korrigieren, keinen Schnurrbart hatte? Denn beim Gerling-Konzern, als Sie dort gearbeitet und auf dem Schreibtisch des Vorstandsvorsitzenden posiert haben und bei der Bild-Zeitung hatten Sie keinen Schnurrbart. Aber welche Musik spielen wir denn als erste, Günter Wallraff?
Welche Musik? Oh, ich habe sehr unterschiedliche Musikinteressen. Ganz in meiner Jugend, meiner frühesten Zeit, da war ich eher von experimenteller Musik angetan. Elektronik, Stockhausen und später auch Japaner, konkrete Musik bis hin zu Cage. Aber ganz früh war so ein Klassiker, so ein Ohrwurm war Stravinsky, die Geschichte vom Soldaten. Und das hatte folgende Bewandtnis. Ich wohnte da in meiner Jugend bei meiner Mutter noch, sehr beengt, kleine Wohnung, ich glaube gerade 50 Quadratmeter und 2,5 Räume. Und wenn meine Freundin mich besuchte, dann trieben wir das auf der knarrenden Couch. Und meine Mutter sollte dann im Nebenraum das nicht gerade mitkriegen. Und dann legten wir immer die Geschichte vom Soldaten auf, eine Kurzfassung. Und dieses vorwärtsdrängende und retardierende und irgendwann zum Schluss, dann kamen wir zum Höhepunkt. Und diese Musik hat für mir, höre die heute noch gerne, hat gute Erinnerungen, ja.
Pierre Boulez dirigiert die Geschichte vom Soldaten von Igor Strawinsky. Das war ein Ausschnitt aus der Geschichte vom Soldaten von Igor Strawinsky, zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Günter Wallraff, Gastgeber Johann Schelljem. Günter Wallraff, wir sprachen es kurz an, Ihre Rolle bei der Bild-Zeitung. Sie sagten Kollegen, Zeitungskollegen, das sei die härteste Rolle gewesen. Überraschend, wenn man die körperlichen Strapazen und Bedrohungen ihrer Gesundheit durch die Arbeit bei Thyssen ansieht. Warum war das die härteste Rolle? Denn das war ja die Zeit, in der Heinrich Böll auch die verlorene Ehre der Katharina Blum geschrieben hat, also als die Bild-Zeitung der Witwenschüttler und der gefälschten Reportagen gewesen ist. Warum gingen Sie dahin und was fanden Sie vor?
Ich will das immer wissen. Ne? Ich bin jemand, der auch schon als Schüler im theoretischen Defizite hatte, der lernfähig ist, wenn er es sinnlich erfährt. Und das ist auch ein Bedürfnis. Nur so bin ich kann ich auch meine eigene Einstellung entweder festigen oder auch relativieren. Es ist letztlich, wenn man sich dem stellt, auch in einer anderen Identität, in einer anderen Rolle, es ist immer anders. Anders schlimm, differenzierter, weniger schlimm, zumindest nicht so, wie man sich ursprünglich vorstellte. Und so war für mich auch ja das Interesse, hier Bild selbst mal von innen kennenzulernen. Und ich hatte einen ehemaligen Bildredakteur, der ja Skrupel hatte und sozusagen aus Wiedergutmachung dem Blatt den Rücken kehrte, mich als sein Nachfolger vorschlug. Und was ich dann erlebte, war schon ja wie eine freiwillige Gehirnwäsche. Ich musste ja auch was produzieren, ich musste ja was bringen, sodass meine damalige Freundin schon mal ironisch sagte, ist ja wieder mal typisch Esser, das war der Name unter dem Esser wie Messer, unter dem ich da eingestellt wurde, wenn das der Wallraff wüsste. Und ja, man fing an, alles in seiner Umgebung auch auf eventuelle Bildverwertbarkeit zu untersuchen. Beispiel, da war, wo wir wohnten, zu Gast, das war eine Assistentin der Soziologie und die macht eine Hausgeburt, ne? Und schon als ich dadurch zu spät zur Redaktion kam, ja, was war da und so weiter, das dann noch erklärt, ja, da machen wir eine Geschichte drüber. Ja, mein Gott, das habe ich der das auch nahegebracht. Dann gab es den Bericht, ich stille, wo ich will. Das war für Bild sogar ein bisschen aufklärerisch, ja. Aber ich ließ das Kind dann fotografieren, gerade Neugeborenes, das hätte man nicht tun dürfen. Ein Kind, was ein Blitzlicht in gerade zur Welt gekommen, das, also, was ich nicht gemacht habe, man wurde zu Eltern geschickt, wo ein Kind Opfer eines Verbrechens, eines Sexualverbrechens wurde. Und die hatten da die Regel, das Foto muss beschafft werden, egal wie. Und dann gingen die hin, die Reporter, und ja, durch Nötigung und sagten, wenn die Eltern natürlich nicht bereit waren, das Foto des Kindes unter Schock waren, herzugeben, dann wurde gesagt, wissen Sie, wenn Sie uns das nicht freiwillig rausgeben, wir haben auch eins aus dem Leichenschauhaus, das sieht dann gar nicht mehr so gut aus. Sowas habe ich nicht gemacht. Ich habe die Eltern gewarnt und gesagt, geben Sie das Foto nicht raus, aber verraten Sie mich nicht. Das waren Sachen, aber ich musste da auch produzieren. Nachdem das erste Buch erschienen war, der Aufmacher, bekam ich hunderte Zuschriften von Bildopfern, denen ganz Schreckliches passiert war. Ich habe Abschiedsbriefe von Menschen, die sich umgebracht haben nach Verleumdungsgeschichten. Ja. Eins habe ich plakatieren lassen. Ein Mann, der sich nach einer total gefälschten Geschichte auch überrumpelt wurde und Fotos hergab und dann zum Gespött von Nachbarn war und Verwandte machten ihm Vorwürfe, der hat sich dann mit einem Abschiedsbrief, der hat sich mit den Auspuffgasen in seiner Garage das Leben genommen. Im Abschiedsbrief hat er den Spruch, das nenne ich den Katharina-Blum-Effekt, wer etwas Ehrgefühl und Verstand hat, sollte dieses Lügenblatt nicht kaufen. Die Schande kann ich nicht überwinden. Zuerst hatte ich vor, diesen Verbrecher, diesen bildzuständigen Reporter, hatte ich vor, diesen Verbrecher umzubringen. Genau der Katharina-Blum-Effekt. Aber ihr sollt keinen Vater als Mörder haben. So ist er durch meinen Tod zum Mörder geworden. Und die Schande kann ich nicht überwinden. Ich habe das plakatiert und habe das über mein Honorarfonds, über Stadtwerbung. Hamburg und Berlin haben es nicht gemacht. In anderen Städten ist es gelaufen, wo die Macht des Springer-Konzerns so enorm war. Da hat die Stadtwerbung sich geweigert. Ich habe hunderte Prozesse, Gegendarstellungen ermöglicht. Schadenersatzforderungen auch bis über 100.000 D-Mark damals. Also ich habe denen schon zugesetzt und auch eine Aktion, wir lesen nicht mehr Bild, da haben sich Tausende haben mit unterschrieben und auch keine Interviews mehr gegeben. Da habe ich mit erreicht, dass damals auch Bild um 1 Million zurückging durch solche Aufklärungsaktionen.
Woher die Kraft? Wie viel Geld haben Sie in Ihren Psychologen investiert, in Ihre Therapie, aus der Depression, ich werde schon wieder abgehört, ich werde verfolgt?
Das gehört dazu. Ich nehme das, ist für mich inzwischen nichts Neues. Eine Zeit lang hat er das schon beeinträchtigt, darf ich so sagen. Aber auch das...
Woher die Kraft?
Ach, weiß ich doch nicht. Wenn ich dann eine Therapie machen würde, wäre vielleicht die Erkenntnis da, dass man es am Ende nicht mehr macht. Meine Arbeit oder mein Leben ist meine Therapie oder Selbsttherapie. Ich habe Beschädigungen, ich gehe mit meinen Macken um. Ich bin nicht ein Mensch, der in sich ruht. Der Tod ist die ewige Ruhe, der ist uns noch lange genug beschieden. Und von daher gesehen macht es auch Spaß. Es ist... Wie nenne ich das? Also vielleicht bin ich ursprünglich zum sehr ängstlichen Menschen, sollte ich mütterlicherseits erzogen werden. Mein Vater früh gestorben, existenzielle Sorgen und alles. Und vielleicht habe ich mich durch dieses Rangehen an die Angstmacher von eigenen Ängsten befreien können. Und ich würde schon behaupten, dass ich heute, ja, nicht angstfrei bin, aber weniger Ängste habe als in meiner Jugend.
Welche Musik spielen wir, Günther Wallraff?
Ach, da gibt's vieles. Vielleicht ein bisschen nostalgisch spielen wir nochmal José Afonso, Grandola Via Morena. Dieses Lied ist die Erkennungsmelodie der portugiesischen Nelkenrevolution, wo ich damals mich auch eingebracht habe, auf einer Kooperative in Portugal gelebt habe, mit Menschen, die vorher halbe Leibeigene waren und jetzt ihr eigenes Land bestellten. Und da habe ich länger gelebt mit einer Kollegin, Nella Schlumberger, die Portugiesisch sprach. Und danach noch hatten wir einen Putsch überführt. Spinola, eben Ex-Staatspräsident, wollte da die Revolution wieder zurückdrehen. Da waren wir als Bevollmächtigte, so glaubten die, von Franz Josef Strauß unterwegs. Und so war das Vertrauen hergestellt. Der hatte wirklich Geheimkontakte mit diesen Putschisten. Und da konnten wir diesen Putsch sogar verhindern. Und Grandola Via Morena von José Afonso, dem ich dann nachher auch befreundet war, mit dem ich Veranstaltungen gemacht habe, das Lied weckt Erinnerung.
Grandola Via Morena, José Afonso.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena.
Das war Grandola Vila Morena von José Afonso. Das Lied, mit dem die Portugiesen ihren Diktator verjagt haben. Auch ein Kapitel aus Günter Wallraffs Geschichte. Zu Gast im Doppelkopf ist Günter Wallraff auf HR2 Kultur, Gastgeber Johann Schelljem. Eine ihrer frühesten und vielleicht die lebensbedrohlichste Aktion war das Anketten auf dem Syntagmaplatz in Griechenland, in Athen, als sie gegen die faschistischen Obristen demonstriert haben, um aufmerksam zu machen auf ein faschistisches Regime, was damals in Deutschland eher wohlwollend nicht zur Kenntnis genommen worden ist. Hat das eine Vorgeschichte, dieser Moment, in den Sie einiges investiert haben, außer Ihrem eigenen Leben? Denn Sie mussten ja nicht nur dorthin reisen, sondern auch dann noch die Presse benachrichtigen, schauen, dass das eine Öffentlichkeit hat. Nicht, dass Sie einfach in Gefängnissen, in griechischen Gefängnissen verschwinden.
Da habe ich sicher mit allem rechnen müssen. Folter war höchstwahrscheinlich. Und auch Menschen, die nie mehr aufgetaucht sind, das Verschwinden lassen von politischen Gegnern oder Gefangeneninseln, das war ja ursprünglich mein Plan, dass ich da letztlich nach Jaros oder Leros mit transportiert worden wäre, wo viele Gefangene seit Jahren verschollen waren. Und das war eine der einfachsten Aktionen überhaupt. Ich hatte allerdings vorher mein Testament gemacht und man musste sich nur anketten und Flugblätter verteilen, auf mehreren Sprachen freie Wahlen, Freilassen der politischen Gefangenen, Touristenboykott auffordern und schon kam man die Vorzugsbehandlung eines politischen Gefangenen. Ich hatte mich anonymisiert und hatte alles auf meine Identität schließendes bei der deutschen Botschaft abgestellt, würde heute auch nicht mehr gehen. Gepäck hingestellt, Zettel dran, bitte bis zu meiner Rückkehr aufbewahren, wird allerdings einige Zeit dauern. Da habe ich den ein Kuckucksei reingelegt, weil der Botschafter damals paktierte mit den Militärs und war jemand, der also nachher vor Wut schäumte, dass er dann mit dem Gepäck das nachher ins Gefängnis bringen musste. Am Ende glaubten die noch, steckten mit mir unter einer Decke. Das war auch beabsichtigt. Ich hatte mit einem halben Jahr bis zwei Jahren Gefängnis gerechnet. Es wurden dann 14 Monate. Vorher auch, ja, ziemlich übelst behandelt, Zehennagel rausgerissen. Die wollten wissen, wer steckt dahinter. Die konnte sich nicht vorstellen, dass das ein Einzeltäter ist. Und dann habe ich auch gepokert und habe vorher, ich hatte ja nichts, was auf meine deutsche Identität schließen ließ, und habe erst als der Schmerz, ich hatte vorher schmerzende Medikamente genommen, und als die Wirkung nachließ, musste ich mit der Sprache raus und habe dann angegeben, ich wäre Fortarbeiter Hans Wallraff. Die erste DPA-Meldung war, ein Fortarbeiter hat da so eine Aktion gemacht. Ich wollte keinen prominenten Bonus haben, dann hätten mich eventuell wieder abgeschoben. Ich war dann aber so zugerichtet, da konnten sie mich nicht mehr vorzeigen. Und so kam ich dann in ein Gefängnis, Korydallos-Gefängnis in Athen. Ja, und habe dort, übrigens interessant, gerade jetzt habe ich wieder von einem gehört, mit dem ich da zusammen inhaftiert war. Charles Sobra, ein Vietnamese, ich glaube französische Mutter, der war dort inhaftiert, weil er Waffen wohl an Vietcong, aber nicht aus politischen Gründen wohl, das war jemand, der auch da wirtschaftliche Interessen hat. Und der war ein unheimlich sympathischer Mensch, mit dem hatte ich auch einen Fluchtversuch vorbereitet und der hat mir geholfen, als ich da schwere Bandscheibenprobleme hatte, und da machte er auf mit Rückenmassage, die schmerzlindernd war. Und der wurde dann plötzlich in der Weltpresse bekannt als jemand, der Frauen auf dem Gewissen hatte, die damals wollte er schon Wärter mit Pralines, die er mit einem Schlafmittel versehen hatte, wollte er schon in Tiefschlaf versetzen. Und dann las man in der Weltpresse, dass er Touristinnen ausraubte und die dann, wo eine zu Tode kam. Und später taucht er nochmal in der Presse auf. In Thailand war er inhaftiert. Und dann gibt es einen amerikanischen Schriftsteller, der auch sein ganzes Leben beschrieben hat. Die Schlange ist, glaube ich, der Titel. Und jetzt sitzt er seit einem Jahr in Kathmandu, in Nepal, auch lebenslänglich verurteilt. Der hat immer wieder Ausbruchsversuche. Den will ich mal besuchen, um so einen Menschen, so ein Leben, der mir als sympathischer Mensch erschien, ja. Was ist da für eine Doppelexistenz bei dem?
Günter Wallraff, man kann sich ja kaum einen größeren Widerspruch vorstellen, als diese Erfahrungen, die eher nach Gorkis Asylum klingen, nach diesem ausgesonderten, aus der Gesellschaft abgedrängten Menschen und ihrem neuen Buchtitel Aus der schönen neuen Welt, Expeditionen ins Landesinnere. Denn wenn wir uns die alten Erfahrungen von Ihnen ansehen, dann haben wir es ja gut. Dann können wir sagen, das waren die schlimmen alten Zeiten und heute geht's uns allen gut und wir haben eine humane Arbeitswelt. Was tun Sie, da Sie der Aktualität doch abhanden gekommen sind und vielleicht auch der jugendlichen Kräfte?
Also ich würde nicht sagen, dass ich hier mich zurücklehnen kann. Im Gegenteil, die Zustände haben sich in bestimmten Bereichen verschlimmert. Die Schraube wird immer stärker angezogen. Es wird immer mehr aus den Menschen rausgepresst. Ich würde sagen, 25% der Bevölkerung gehören schon nicht mehr dazu, sind besitzlos oder auch schuldenbelastet. Und ein Riss geht durch die Gesellschaft. 10% der Bevölkerung verfügen über 2/3 des Gesamtvermögens. 1% hat inzwischen über 1/3 sich abgesichert. Und die Milliardäre, es gibt eine Liste, 100 Milliardäre, großen Familien, Aldi-Familien, Aldi Süd, Aldi Nord, 3. Stelle, 6. Stelle, BMW. Diese 100 Familien, um zu den 100 reichsten Milliardären zu gehören, gehörten vor 10 Jahren noch 800 Millionen musste man haben, um da an letzter Stelle zu landen. Heute sind das 1,8 Millionen. Also man sieht, wie sich der Reichtum in immer weniger Familien konzentriert und eine immer mehr abgehängte Bevölkerungsschicht und auch der sogenannte Mittelstand, der als stabilisierende Säule in der Gesellschaft gilt, sind inzwischen die Abstiegsängste begründet vorhanden. Gibt es Untersuchungen und Aufstiegsmöglichkeiten immer geringer und Kinder aus Arbeiterfamilien oder Migrantenfamilien haben ganz geringe Chancen, Studium zu erreichen und Abschluss zu erreichen. Das heißt, das Scheckbuch bestimmt darüber, wie jemand ja Erfolg oder Studium abschließt.
Günter Wallraff zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johann Schelliem. Wenn ich durch die Kapitel schweife, schwarz auf weiß, fremd unter Deutschen, unter Null die Würde der Straße, aus dem Buch Aus der schönen neuen Welt, dann geht es zu den Call-Agenten, zu Lidl, zur Edelgastronomie, zu Starbucks und zur Bahn. Wo ist heute ganz unten
Es ist heute nicht mehr alleine die Arbeitssituation. Es gibt auch ein akademisches Proletariat. Es kann jemand noch so gute Abschlüsse machen und er landet nachher auch in ungesicherten Stellen, befristeten Stellen. Es gibt fast schon den Dauerberuf Praktikant. Das ist ja auch meine Chance, auf meine alten Tage noch irgendwo anzuheuern, noch genommen zu werden. Ich habe eine gute Maskenbildnerin, dann kann ich auch noch einen Mitte 60-Jährigen durch volle Haare und so weiter.
Obwohl sie 73 trainiert. Sind.
Das war damals bei ganz unten. Ich war 43 und musste aber einen 28-Jährigen hergeben. Das habe ich durch Krafttraining, mache ich auch heute noch. Und so ist es mir schon mal vergönnt. Dann auch, wenn Sie erstmal umsonst arbeiten, dann werden Sie auch noch in dem Alter eingestellt. Aber ansonsten habe ich das über eine Stiftung jetzt, fördere ich auch jüngere Journalisten, die sich mit Themen bewerben und dann werden sie für Wochen oder sogar Monate freigestellt und können undercover sich in einen bestimmten Bereich einbringen, wo ich selber, wie gesagt, altersbedingt mir das nicht mehr vergönnt ist. Und da ist ja so ein Buch erschienen, wo ich auf Honorar verzichtet habe, die Lastenträger. Und da haben einige das geschafft. Eine Kollegin zum Beispiel, Karo Lobig, die 3 Monate bei Zalando sich das angetan hat. Bis zum Zusammenbruch wurde sie da geschunden. Wurde auch ein Prozess erstmal gegen sie veranstaltet, wurde mit der Polizei irgendwann da abgeführt, als die merkten, sie hatte eine Brillenkamera, aber der Prozess ist inzwischen wohl eingestellt. Da habe ich das Buch ermöglicht und in der Richtung werden noch weitere Sachen erscheinen. Dann habe ich auch über einen Privatsender bei RTL ein Format Team Wallraff durchgesetzt, wo auch jüngere Kollegen mit nach meiner Beratung mit mir zusammen dann in bestimmte Bereiche eindringen. Da sind immer wieder welche unterwegs und jetzt kam zuletzt gerade im Januar eine Reportage, die ziemliches Aufsehen noch erregt hat.
Günter Wallraff, Reportagen und Berichte aus der Arbeitswelt von 10 Millionen Menschen im Niedriglohnsektor. Der Niedriglohnsektor ist ja ein Sektor, der zweifelsohne in der Bundesrepublik, vielleicht weltweit, expandiert. Man sourced immer mehr aus und hat also immer mehr Zuträger, Beiträger, die den Betrieb aufrechterhalten. Ist das auch das Ende des Einzelkämpfers, Günter Wallraff, des Einzelkämpfer-Whistleblowers Günter Wallraff, der von den Kräften her akzeptieren muss, dass er pensioniert
ist? Pensioniert, ein Begriff ist mir fremd. Meine Pensionierung ist der Tod, der wohlverdiente Ruhestand, das muss auch mal Schluss sein. Nein, ich lebe gerne, aber mache mich doch, solange es geht, hier noch, gerade wo ich doch eine gewisse Akzeptanz habe und wo ich auch was erreichen kann, dann nutze ich das doch. Es gibt andere, es gibt auch Nachfolger, es gibt die auch in anderen Ländern. Ich habe zum Beispiel in Mexiko war ich jetzt gerade noch mal, da sind jüngere Kollegen, die nach meiner Methode sich auch dann natürlich mit ganz anderem Risiko und der Lebensgefahr versuchen, etwas in die Öffentlichkeit zu bringen, was tabuisiert ist. Den habe ich mal empfohlen, Mensch, wählt ein Pseudonym. Macht das zu dritt. Der eine macht das journalistisch, der andere ist der Jurist und dann noch eine Menschenrechtsorganisation und bringt euch nicht in Lebensgefahr, wählt ein Pseudonym und wechselt den Wohnort. Also da ist eine Kollegin Lydia Katschow, die habe ich auch mal als Studentin kennengelernt und die hat nach meiner Methode weltweit jetzt über Frauenhandel ein Buch veröffentlicht, Versklavt, auch in Deutsch erschienen und war zum Teil verschleppt. Frauenhandel ist neben Sexhandel und Drogenhandel ist oft in einer Hand, ist das größte Wirtschaftsgewerbe neben Waffenhandel weltweit. Und die hat diese Methode auch, wendet sie an. Dann gibt es in Frankreich Florence Aubernin, die sagt selbst, ohne den großen Erfolg damals von ganz unten in Frankreich über 1 Million Auflage, hätte sie sich solche Themen nicht vorgenommen, weil es die Tradition in Frankreich nicht hat. Und die hat dann auch in prekären Arbeitssituationen Malocht Bestseller geschrieben, im letzten Dreck auch in Deutsch erschienen, als Putzkraft. Vor allem hier meisterhaft Fabrizio Gatti, der als Student sich meine Sachen auch zum Vorbild genommen hat, die italienischen Übersetzungen, und dann selber undercover arbeitete ja, der unter Lebensgefahr sich da ins Meer gestürzt hat vor Lampedusa und als Flüchtling dann, als kurdischer Flüchtling, in das Lager aufgenommen wurde, dann Flüchtlinge begleitete durch die Wüste der Sahara unter Lebensgefahr, das Buch Bilal geschrieben hat, darin deutsch erschienen, meisterhaft, ich würde da sagen, der geht über mich hinaus. Das war jemand, der mich zum Vorbild nahm und heute für mich selbst zum Vorbild geworden ist. Also das entlastet mich und ich wünsche mir in Deutschland solche Nachfolger.
Günter Wallraff, steckt nicht auch eine gewisse Rücksichtslosigkeit einmal sich selbst, aber auch der Familie, den Kindern, der sozialen Umwelt gegenüber in ihren Aktionen, indem sie sich dann als Geisel anbieten für den IS und sagen, nehmt doch mich und lasst den in Syrien entführten Sozialarbeiter frei, was dann nicht geschehen ist, aber sie provozieren und lenken die Mündungen auf sich.
Ich bin im Alter, ja, 73 jetzt, und dieser, hier war es ein 26-Jähriger, ja, ein 26-Jähriger, Peter Kessig, der sein Leben noch vor sich hatte, ein vorbildlicher Mensch, der alles hinter sich gelassen hat und sich da als Helfer, Sanitäter, egal ob Christ, ob Muslim, sich da unter widrigsten Bedingungen zur Verfügung stellt. Und der wird gekidnappt, ich habe es auch noch sehr persönlich genommen, an meinem Geburtstag am 1. Oktober, und wird vorgeführt unter Hinrichtung. Ja, da war ein Impuls, dass ich sagte, Mensch, ich bin in einem Alter, tausche ich das Leben gegen seins. Sozusagen dem Leben, dem Tod zuvorkommen, dem Leben einen letzten Sinn geben. Und habe dann auch bei der amerikanischen Botschaft vorgesprochen, hatte einen sehr kenntnisreichen, sehr freundlichen Menschen, der wohl Profiler war und der Arabisch sprach und der sich auskannte. Und der meinte dann, ich hätte so gut wie keine Überlebenschancen. Ich habe das anders gesehen. Ich sage, das hatten sie noch nicht. Jemand, der sich freiwillig sozusagen dahin begibt und sagt, ja, bringt mich um, tut, was er nicht lassen könnte. So. Und dann noch in einem Alter ist und dann noch jemand ist, der sich hier für Einwanderer immer wieder eingesetzt hat. Einer von diesen Killern dort war sogar Paketfahrer im Ruhrgebiet, war ich ja nun auch. Ich hätte mir eine Drittel-Überlebenschance sicher gegeben. Ja. Und dennoch, gut, ich kürze ab, sie haben es letztlich nicht zustande gebracht. Und dann habe ich ihn nochmal schriftlich bekundet, an dem amerikanischen Botschafter und gesagt, pass auf, ich bringe das Lösegeld auf. Ich wusste, für Lösegeld lassen die Menschen frei. Und hätte das gesammelt und hätte auch ein eigenes Haus verkauft und das andere hätte ich zustande gebracht. Und auch da haben die sich leider nicht drauf eingelassen und haben es dann letztlich zugelassen, dass ihr Staatsbürger vor laufender Kamera abgeschlachtet wurde. Obwohl ich inzwischen weiß, dass andere, die mit Peter Kessig zusammen inhaftiert waren, freigekauft wurden. Der Däne Ottensen und auch noch ein anderer. Inzwischen weiß ich, dass die Amerikaner, auch die Briten, aus Prinzip das nicht gemacht haben, um so eine Terrororganisation nicht finanziell zu unterstützen. Kann sein, dass sie inzwischen anders verfahren, weil es auch eine Erklärung von Obama gab, dass sie so nicht weiter verfahren können. Und vielleicht war meine Initiative ein kleiner Anstoß und andere, die vielleicht das auch empörend fanden, dass dann vielleicht eine Änderung erfolgt ist. Ich weiß es nicht. Es war mir nicht vergönnt. Das Leben hat mich wieder und ich lebe sehr gerne. Aber meine Familie kennt mich, meine Kinder sind erwachsen und sterben werde ich sowieso in den nächsten Jahren. Ach, das Leben, was ist das Leben? Jeder Tag, jeder Augenblick. In meiner Jugend hatte ich einen Leitsatz, ich hatte mich da auch sehr mit Zen-Buddhismus beschäftigt, der lautete, Leben, als ob es der letzte Tag sei und trotzdem nicht anders leben. Ist natürlich nur eine Annäherung zu erreichen, aber für mich ist jeder Augenblick, jeder Tag ein neues Leben. Und von daher gesehen, das hätte Sinn gemacht, wenn ich für ihn das Leben getauscht hätte, ja.
Günter Wallraff, gibt es für Sie eine Grenze, in der Sie sagen würden, so weit würde ich nicht gehen als Undercover-Agent?
Agent, Undercover, auch nicht nur. Es ist ja eine Selbstsuche, auch eine Selbstfindung. Sich Menschen zugehörig fühlen, die sich nicht so wehren können, die keinen Lobby haben. Das ist ein tiefes Bedürfnis und da gehöre ich dann auch dazu. Da sind das anschließend auch meine Freunde oder einige von denen. Und von daher gesehen würde ich das gar nicht so hochhängen und sagen, es ist ein Versuch aus seiner eigenen Zufälligkeit und seiner eigenen, ja, manchmal auch Kontaktstörung in der Jugend war ich ein sehr introvertierter, manchmal sogar leicht so einzelgängerisch, dass ich mich schwer tat, in sozialen Zusammenhängen mich zu bewegen. Heute noch meide ich Zusammenrottungen, Partys und Großveranstaltungen. Das ist für mich immer eine große Überwindung. Grenzen, die sind auf jeden Fall da, wo der Privatbereich oder erst recht der Intimbereich auch des übelsten Unternehmers oder Konzernherren und so weiter beginnt. Privat- und Intimbereich ist tabu. Da hat auch so eine Methode, nicht zu suchen. Und ich habe ein paar Mal, ich glaube dreimal, ohne dass ich es wollte, Sachen in Erfahrung gebracht von sehr Mächtigen. Einer führte sogar Prozesse gegen mich. Da hätte ich ihn sogar mit zur Fall bringen können. Das habe ich nicht verwandt. Und das finde ich, da muss sehr darauf geachtet werden. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit.
Herzlichen Dank, Günter Wallraff, dass Sie im Studio waren, zu Gast in HR2 Kultur. Gastgeber Johann Schelliem. Mit welcher Musik lassen wir die Sendung ausklingen?
Ach, ich würde sagen, was Klassisches. Bach oder auch Chopin höre ich öfter gerne.
Also Chopin. Otto Rubinstein spielt den ersten Satz der Nocturne Nr. 1, Opus 9 von Frédéric Chopin.